Meine erste Frage ist, können Sie mich alle verstehen? Das ist die Hauptfrage. Ob Sie mich dann hinterher noch verstehen, ist eine andere Frage. Das ist eine didaktische Herausforderung, da ich ja überhaupt keine Ahnung habe, was für Vorkenntnisse Sie haben und Sie ja sicher auch religiös ganz unterschiedlich geprägt sind. Sie müssen sich auch durch das Handout jetzt nicht erschrecken lassen, weil ich da auch Originaltexte abgedruckt habe. Ich werde auf diese Originaltexte nur sehr am Rande eingehen oder anders ausgedrückt, ich spreche hauptsächlich über den deutschen Text, die deutsche Übersetzung. Vielen Dank für die freundliche Einladung und für die freundlichen Worte der Einführung. Sie haben ja jetzt ungeheure Erwartungen geweckt, bei denen ich nicht weiß, ob sie erfüllen kann. Wir werden nachher, wenn ich das richtig verstanden habe, Gelegenheit auch zu einer Fragerunde und noch später einige von Ihnen auch zu einer ausführlicheren Diskussion noch haben. Fragen Sie ruhig, was Sie auf dem Herzen haben. Ich werde versuchen, nach bestem Wissen und Gewissen Ihnen das zu beantworten. Also, das Glaubensbekenntnis in Stein gemeißelt, Fragezeichen, Leistung und Last der alten Glaubensformen. Wenn ich mindestens in Deutschland auf einer Party gefragt werde, womit ich mich denn in meinen Forschungen beschäftige und ich antworte mit Glaubensbekenntnissen, wird mein Gegenüber sofort ganz still, peinlich still gewissermaßen und ich sehe, wie er oder sie innerlich die Augen verdreht. Egal ob Christ oder Nicht-Christ, Glaubensbekenntnisse, das sind die Texte, die man sonntags in der Kirche murmelt und die keiner versteht. Glaubensbekenntnisse riechen nach Dogmatik, nach Autorität und den finstersten Kapiteln der Kirchengeschichte. Glaubensbekenntnisse, das kommt gleich nach Kreuzzügen und Inquisition. Und in solchen Augenblicken wünsche ich mir manchmal, ich wäre ein Experte für Papyri, für Reliquien oder für Katakomben. Dann gäbe es wenigstens etwas zu zeigen, vielleicht gar anzufassen. Man könnte sich mit der Aura des Geheimnisvollen umgeben, der Mantel der Geschichte umwehte einen in Größe XXL. Aber Glaubensbekenntnisse sind Texte. Da gibt es nichts anzufassen. Und doch sind sie, Sie haben das gerade eben erwähnt, für die Geschichte der Kirche genauso wichtig wie Reliquien und sicher wichtiger noch als die Katakomben. Sie werden unverändert Sonntag für Sonntag in den Gottesdiensten der großen christlichen Kirchen besprochen. Der Katechismus der katholischen Kirche von 1997 enthält in seinem ersten Teil eine Auslegung des Glaubensbekenntnisses. Im ersten Teil. Auch in den evangelischen Katechismen und Gottesdienstordnungen nimmt das Credo einen zentralen Platz ein. Glaubensbekenntnisse gehören außerdem zur spätantiken Literaturgeschichte. Ja, sie bilden dort eine eigene Gattung. Die Beschäftigung damit ist also für jemanden wie mich außerordentlich spannend. Und das möchte ich versuchen, Ihnen auch im Folgenden zu zeigen, warum das so ist. Um dieses ehrgeizige Ziel zu erreichen, ergliedere ich meinen Vortrag in drei Teile. Erstens, was sind Glaubensbekenntnisse? Zweitens, wie und wann sind die Glaubensbekenntnisse entstanden? Und drittens, warum sprechen Christen das Glaubensbekenntnis? Und ich werde einige kurze Thesen am Schluss dazu entfalten. Also zunächst erster Teil, was sind Glaubensbekenntnisse? Diese Texte gehören unmittelbar, das wird häufig unterschätzt, zur Identität des Christentums. Sie sind wichtiger als etwa der Friedensgruß oder das Kreuzzeichen beim Segen. Auch wenn man darüber unter Christen oder unter vielen jedenfalls gewiss schnell einig werden könnte, ist diese Feststellung keineswegs selbstverständlich, denn andere Religionen kommen ohne ein Glaubensbekenntnis aus. Von Bekenntnissen in antiken Kulten ist uns nichts bekannt. Im Judentum kommt das Schema Israel, Deuteronomium 6,4-9, das zusammen mit zwei anderen alttestamentlichen Texten im Synagogengottesdienst vor dem 18. Gebet gesprochen wird, mit seiner Betonung der Einzigkeit Gottes. Höre Israel, der Herr, unser Gott, der Herr ist einzig, mit dieser Betonung einem Glaubensbekenntnis sehr nahe. Nur von Glauben wird hier nicht gesprochen, die Einzigkeit Gottes wird einfach festgestellt. Ich habe das mal auf einer Tagung vorgetragen mit vielen jüdischen Kollegen Und die haben sich hinterher wahnsinnig gestritten, ob es im Judentum ein Glaubensbekenntnis gibt oder nicht. Also ich würde mal behaupten, dieses Ich glaube an, das haben sie, diese Form haben sie im Judentum so nicht. Ähnlich ist es auch beim Taschahut, den jeder gläubige Moslem bei der Salat, dem täglich fünfmal zu verrichtenden Gebet, sprechen muss. In seiner kürzesten Fassung lautet er: Es gibt keinen Gott außer Allah, Mohammed ist der Gesandte Allahs. Offenbar wird hier in erster Linie ein Sachverhalt konstatiert, der völlig unabhängig von den jeweils Bekennenden gilt. Der Glaube des Einzelnen spielt, anders als im Christentum, hier keine Rolle. Doch nicht einmal im Christentum ist das Glaubensbekenntnis selbstverständlich gewesen. Verblüffenderweise hat das Christentum der ersten drei Jahrhunderte kein Credo gekannt. Diese Behauptung steht nun in merkwürdigem Widerspruch zu der Tatsache, dass das wichtigste westliche Credo, das apostolische Glaubensbekenntnis, ein hohes Alter beansprucht. Ein mittelalterlicher Mensch hätte auf die Frage, woher das Glaubensbekenntnis stammt, geantwortet: Na, von den Aposteln natürlich. So hatte er es in der Kirche gelernt, so konnte man es in Büchern und an den Wänden vieler Kirchen auch sehen, wo nämlich die Apostel mit je einem Textglied des apostolischen Glaubensbekenntnisses dargestellt waren. Ich habe Ihnen hierfür drei Beispiele mitgebracht. Das erste stammt von dem Kupferstecher Israel van Meckenem dem Älteren, aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts. In einer Serie von 12 Darstellungen, die heute im Berliner Kupferstichkabinett aufbewahrt werden, hat er den Aposteln je einen Satz des Apostolikums zugeordnet. Diese Form der Darstellung fand sich im Mittelalter auch an Wänden einfacher Pfarrkirchen, wie man an diesem Beispiel aus der Pfarrkirche Dollenstein aus der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts erkennen kann. Sie wissen wahrscheinlich nicht, wo Dollenstein liegt, ich wusste es jedenfalls auch nicht, und Sie merken, es ist eine einfache Pfarrkirche. Hier kommt nun noch hinzu, dass man den Aposteln, die Propheten, gegenüber oder hier eher oben anstellte. Der junge Mann da oben dran, das ist der Prophet, die ebenfalls mit Spruchbändern und entsprechenden Prophetensprüchen gekennzeichnet wurden. In einer Handschrift aus dem Kloster Kassel im Kreis Amberg-Sulzbach, die in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts geschrieben wurde und sich heute im Schloss Weißenstein in Pommersfelden befindet, kann man diese Gegenüberstellung von Propheten und Aposteln eindrucksvoll erkennen. Eine der ältesten bekannten Fassungen der Entstehungslegende des Apostolikums findet sich zu Beginn des 5. Jahrhunderts bei Tyrannius Rufinus, einem Freund und späteren Feind des berühmten Hieronymus. Dort heißt es, die Aposteln hätten sich nach Pfingsten aufgemacht, um Gottes Wort in der Welt zu verkündigen. Rufin fährt folgendermaßen fort: Als sie daher im Begriff standen, die Apostel, sich voneinander zu verabschieden, einigten sie sich zunächst auf eine Norm für ihre zukünftige Predigt, damit sie wegen der weiten Entfernung, in der sie sich voneinander befinden würden, den Menschen, die sie zum Glauben an Christus einlüden, nicht verschiedene Lehren geben müssten. Also traten sie an einem Ort zusammen und verfassten, vom Heiligen Geist erfüllt, dieses kurze Sinnzeichen, wie ich es nannte, ihrer künftigen Predigt, in dem jeder dazu beitrug, was er für angemessen hielt. Und sie setzten fest, dass es überall als gültige Lehre den Gläubigen ausgehändigt werden sollte. Dieser Nachricht zufolge hatte die Abfassung des Apostolikums zunächst einen ganz pragmatischen Grund, nämlich um die Übereinstimmung in der Lehre der Apostel zu garantieren. Auch dieses fiktive Apostelkonzil hat man im Mittelalter zum Beispiel in den Handschriften der Somme le Roi, einem Moralhandbuch aus der Feder des Laurent d'Orléans, aus dem späten 13. Jahrhundert in farbenfrohen Miniaturen dargestellt. Und es gibt davon eine ganze Reihe von Handschriften mit unterschiedlichen Miniaturen. Ich habe Ihnen mal ein paar mitgebracht, die ich finde das sehr schön illustrieren. Also hier können Sie die Apostel gemeinsam sehen, wie sie oben vom Heiligen Geist erfüllt werden. Das ist die Taube natürlich. Und dann sind da die Spruchbänder. Und jetzt müsste eigentlich auf den Spruchbändern müssen die einzelnen Teile des Glaubensbekenntnisses stehen. Merkwürdigerweise steht da nur das Credo rechts. Ich vermute, dass das mit Platzgründen zu tun hatte, dass der Miniaturist das dann nicht mehr aufgekriegt hat. Aber da müssten jetzt eigentlich die einzelnen Sätze des Glaubensbekenntnisses stehen. Das ist aus demselben Werk, eine andere Handschrift. Sie sehen jetzt, der hat das anders gelöst. Die zeigen alle auf einen Kodex, in dem dann in der Mitte steht Credo in und der Rest fehlt dann. Und oben wieder der Heilige Geist. Aber das ist dasselbe Motiv und unten steht auch drunter auf Französisch, wie die Apostel das Credo verfasst haben. Hier haben sie es nochmal ganz ähnlich, wieder eine andere Darstellung und da steht auch oben drüber dasselbe wieder. Hier wird das kombiniert mit einer Kreuzigungsdarstellung und in der Mitte auch auf diesem Pult wieder dieses Band mit dem Anfang des Glaubensbekenntnisses. Und hier die letzte Darstellung. Sie sehen also, das ist so ein Typus, mit dem das dargestellt wird. Doch schon im Spätmittelalter finden sich erste Hinweise darauf, dass man sich der apostolischen Herkunft nicht mehr so sicher war. Erste Zweifel hinsichtlich der Echtheit des Apostolikums wurden auf dem Konzil von Florenz, also in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts, 1438 bis 1445 laut. In der Mitte des 15. Jahrhunderts wurde die Echtheit von dem berühmten italienischen Humanisten Lorenzo Valla und dem Bischof von St. Asaph und später von Chichester, Reginald Peacock, in Frage gestellt. Seit dem Beginn der modernen Bekenntnisforschung in der Mitte des 17. Jahrhunderts gilt das apostolische Glaubensbekenntnis nicht mehr als ein literarisches Produkt der Zwölf. Vielmehr hat man seither erkannt, dass es erstmals wohl seit der zweiten Hälfte des 7. Jahrhunderts, ungefähr in der Fassung belegt ist, die wir heute kennen und lieben. Aber auch dieser Datum, das kann ich noch viel dazu sagen, man kann es auch etwas früher legen oder man kann es etwas später legen, das ist kompliziert. Also jedenfalls, es gehört ins Frühmittelalter. Wie und wann sind die Glaubensbekenntnisse entstanden? Um zu verstehen, wie Glaubensbekenntnisse im Christentum entstanden sind, muss man sich zunächst darüber verständigen, was ein Glaubensbekenntnis überhaupt ist. Das ist nicht ganz einfach. Der christliche Glaube hat sich ja in allen möglichen Formen und Texten niedergeschlagen und auch heute noch werden unverändert Glaubensbekenntnisse verfasst. Ohne mich nun auf eine ausführlichere Diskussion dieses schwierigen Problems einzulassen, schlage ich der Einfachheit halber vor, erstens, Glaubensbekenntnisse sind kurze Zusammenfassungen der zentralen Inhalte der christlichen Religion. Zweitens, die individuelle Zustimmung zu diesen Inhalten wird durch die Formel Ich glaube oder Wir glauben zum Ausdruck gebracht. Und drittens, Glaubensbekenntnisse sind oft, aber nicht immer dreiteilig, wobei sich dann jeder Teil auf eine Person der Trinität bezieht. Ich sage aber dazu, das kann man anders definieren und dann bekommt man ein anderes Ergebnis, was man denn unter Glaubensbekenntnis fassen kann. Zunächst, wie hat man Glaubensbekenntnisse in der Antike bezeichnet? Diese Bezeichnungen sagen bereits viel darüber aus, welche Bedeutung man den Texten beigemessen hat. Im Osten blieb die Terminologie bis in byzantinische Zeit hinein relativ beweglich. Die gängigen Bezeichnungen lauteten Ekthesis Thes Pistios, für die unter ihnen die Griechisch können, Auslegung, Darlegung des Glaubens, Symbolon tes pisteos, Glaubenssymbol, ich komme gleich noch drauf, was das bedeutet. Oder auch oft einfach auch nur pistis, Glauben. Oder auch mathema, Lektion, Unterricht, Wissen. Sie merken schon, bei diesen Begriffen handelt es sich nicht um sehr präzise Bezeichnungen für diese besondere Gattung. Das hat auch sehr viel Verwirrung gestiftet. Auch beziehen sie sich mehr auf den Inhalt als auf die literarische Form. Im Westen sieht die Lage ansonsten einerseits klarer, andererseits unschärfer aus als im Osten. Hier werden nämlich die Bekenntnisse seit ihrem ersten Erscheinen überwiegend als Symbolum und seltener als Fides, Glaube, oder Credulitas, auch Glaube, bezeichnet. Jedoch sind Ursprung und genaue Bedeutung von Symbolum, also Symbol, sowie die Frage, wieso ausgerechnet dieser Begriff zum Terminus technicus für das Bekenntnis wurde, einigermaßen rätselhaft und haben schon in der Antike zu allerlei gelehrten Spekulationen Anlass gegeben. Halten wir die gesicherten Erkenntnisse knapp fest. Symbolum ist ursprünglich ein griechisches Wort, Symbolon, welches ein Abzeichen, ein Kennzeichen oder ein Siegel meint, das als Nachweis der Identität oder auch als Garantie, gesetzliche Verpflichtung, offizielles Dokument oder auch als Quittung in unterschiedlichen Zusammenhängen dienen kann. Dieses Lexem wurde auch zur Bezeichnung von Abkommen oder Vertrag verwendet und war dann weitgehend synonym mit dem griechischen Wort Symbolä. Das ist eine andere Endung, braucht sie jetzt nicht zu beunruhigen. Diese Bedeutungen wurden auch von den lateinischen Kirchenvätern aufgegriffen. In älteren christlichen Quellen wird Symbolum im Zusammenhang der Taufe verwendet, scheint hier aber noch nicht einen Text, sondern ein Zeichen, etwa ein Kreuz zu meinen, also ein Kreuzzeichen. Manches deutet darauf hin, dass Symbolum ab der Mitte des 3. Jahrhunderts als Bezeichnung für Tauffragen verwendet wurde. Seit dem Ende des 4. Jahrhunderts bezeichnet der Terminus schließlich allgemein eine Formel, und zwar ein deklaratorisches Bekenntnis. Also nicht in Frageform, sondern in Satzform. Also nicht glaubst du, sondern ich glaube oder wir glauben. Warum nun gerade dieser Begriff verwendet wurde, wird von den Kirchenvätern unterschiedlich erklärt. Und ich biete Ihnen mal so ein paar Sachen zur Auswahl, damit Sie merken, wie komplex das ist. Also, es wird gesagt, das sei ein Zeichen. Zum Beispiel als ein Erkennungszeichen unter Christen, um etwa Christen von Heretikern oder Juden zu unterscheiden. Oder auch Nicht-Christen allgemein. Oder Zeichen eines wahren Christen im Unterschied zu Halbchristen oder falschen Christen. Ein Zeichen für die volle Wahrheitserkenntnis. Ein Kennzeichen für den rechten Glauben. Also das ist so der komplexe Zeichen. Dann eine Zusammenfassung des christlichen Glaubens, oft bezogen auf die Legende des apostolischen Ursprungs des Glaubensbekenntnisses, des Apostolikums. Dann drittens eine Erinnerung an den Glauben und das heilige Bekenntnis. Viertens ein Vertrag, und zwar der Gläubigen untereinander oder ein Vertrag des einzelnen Gläubigen mit Gott. Und erstaunlicherweise das, was Sie zuerst assoziieren würden, wenn Sie Symbol hören, dass es also eine Zeichenfunktion hat, das kommt relativ selten vor. Die Interpretation von Symbolum als Signatura rei vere, also als ein Zeichen für eine tatsächliche Sache, findet sich nur bei einem einzigen Autor, bei Priscillian. Die res vera, das wahre Zeichen, und die wahre Sache ist hier die Heilige Schrift, auf die sich das Symbolum bezieht. Es herrscht also unter den antiken lateinischen Schriftstellern eine erhebliche Verwirrung darüber, warum genau der Begriff Symbolum oder Symbolon verwendet wurde. Wenn wir von hier aus auf ältere religiöse Quellen blicken, so zeigt der Befund, dass Symbolon in sogenannten Mysterienkulten als Bezeichnung für ein geheimes Erkennungszeichen unter den Kultmitgliedern gebräuchlich war. Also zu den Mysterienkulten zählen zum Beispiel der Isis-Kult oder der Mithras-Kult. Das waren Kulte, in die man so ähnlich wie in Logen einzeln aufgenommen wird und da musste man sich an gewissen Ritualen unterziehen. Das war durchaus ähnlich wie im Christentum teilweise. Wurden entweder Dinge verwendet, die dann Symbola genannt wurden, oder auch Formen, die so bezeichnet wurden. Obwohl man diese Herleitung wiederholt in Zweifel gezogen hat, scheint es mir unverändert am plausibelsten, dass diese Verwendung aus den Mysterienkulten auf den christlichen Kult übertragen wurde und dass Glaubensbekenntnisse demnach in erster Linie dazu dienten, also der Genese nach, um zwischen Getauften und Nichtgetauften, die das Bekenntnis nicht zu rezitieren wussten, bei der Zulassung zum eucharistischen Gottesdienst zu unterscheiden. Wenn wir uns die ältesten liturgischen Quellen von Messliturgien angucken, da steht das Glaubensbekenntnis am Beginn des eucharistischen Gottesdienstes. Da wird gesagt, die Türen sollen geschlossen werden für die, die nicht getauft sind. Und dann wird das Glaubensbekenntnis gesagt und da können die Wächter erkennen, ob jemand Christ ist oder nicht, weil er den Text eben aufsagen kann. Das heißt, eine Art von Passwort, wenn Sie so wollen. Symbolum bezog sich angesichts dieser Verwendung in erster Linie auf das Taufbekenntnis. Ich komme da gleich noch drauf zurück. Dass hierfür ein griechischer Begriff verwendet wurde, könnte daher rühren, dass die Christen im Abendland noch lange Griechisch sprachen und Griechisch als Liturgiesprache noch länger in Gebrauch war. Die abendländischen Christen sind ja alles Migranten oder ganz überwiegend Migranten gewesen aus dem Osten. Die sprachen Griechisch auch in Rom und deswegen wird von dort aus dieser Begriff eben eingewandert sein. Die Glaubensregel als Vorform des Bekenntnisses. Die Frage nach dem Ursprung des Glaubensbekenntnisses als einer besonderen Textgattung ist heute umstrittener denn je. Das Zeitalter der großen Symbolforschung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts stand ganz im Zeichen der deutschen patristischen Forschung. Dafür stehen Namen wie Ferdinand Kattenbusch, Adolf von Harnack, Karl Holl und Hans Lietzmann. Diese Forscher nahmen an, die klassischen Glaubensbekenntnisse seien allmählich aus kürzeren, älteren und einfacheren Formeln erwachsen. Der Begriff des Wachstums fällt da relativ häufig. Gewissermaßen wie Baumringe, die sich um einen festen Kern anlagern. Neuere Erkenntnisse sagen uns, dass es so einfach nicht gewesen sein kann. Es gab vor dem 4. Jahrhundert offenbar keine festen Formeln und die bekenntnisartigen Texte, die wir haben, sind auch keineswegs besonders einfach strukturiert, sondern bisweilen hochkomplexe Gebilde. Daher gaben Gelehrte wie John Norman Davidson Kelly und Adolf Martin Ritter in den Jahren zwischen etwa 1965 und etwa 1985 diese Theorie auf und hielten nur noch daran fest, dass das früheste Glaubensbekenntnis zu Beginn des 3. Jahrhunderts in Rom entstanden sei. Doch auch die Voraussetzungen für diese These sind jüngst aus Gründen, die zu erläutern hier zu weit führen würde, äußerst fragwürdig geworden. Doch wenn es in den ersten drei Jahrhunderten keine Glaubensbekenntnisse gegeben hat, als feste Formen, ab wann können wir denn dann wirklich von Bekenntnissen sprechen? Unstrittig ist, dass uns erste sichere Zeugnisse erst aus dem 4. Jahrhundert vorliegen. Zu den Vorstufen gehören Texte, die sich bei Kirchenvätern seit etwa 150 nach Christus finden. Sie heißen dort Glaubensregel oder Wahrheitsregel oder Kirchenregel. Dabei handelt es sich jedoch nicht um feste Formeln, sondern um lockere Zusammenfassungen christlicher Grundlehren. Um Ihnen zu zeigen, wie man sich diese Glaubensregeln vorzustellen hat, zitiere ich einen Text aus dem Eingang einer Schrift des nordafrikanischen Rhetors Tertullian aus dem Anfang des 3. Jahrhunderts, in der dieser darzulegen versucht, warum christliche Mädchen seiner Ansicht nach verschleiert gehen müssten. Also Vollverschleierung denken wir hier vorne. Ne? Aber das ist jetzt nicht das Thema, sondern das Thema. Also der sieht so aus wie so ein Taliban und so ähnlich war der Tattoo ja noch. Die Glaubensregel ist überall die gleiche, als einzige der Änderung und Verbesserung unfähig. Die Regel, die uns lehrt, zu glauben an einen Gott, den Allmächtigen, Schöpfer der Welt und seinen Sohn Jesus Christus, geboren von der Jungfrau Maria, gekreuzigt unter Pontius Pilatus, am dritten Tage erweckt von den Toten, aufgenommen in den Himmel, jetzt sitzt zur Rechten des Vaters, dazu bestimmt zu kommen und zu richten die Lebenden und die Toten durch die Auferstehung des Fleisches. Das klingt schon ganz ähnlich wie unser Apostolikum. Allein Tertullian zitiert die Glaubensregel mehrfach und er zitiert sie jedes Mal anders. War sie also bei ihm noch nicht zur festen Formel geronnen? Die Frage lässt sich nicht endgültig beantworten. Ich komme darauf auch noch einmal zurück. Warum hat man sich auf diese Glaubensregeln berufen? Im 2. Jahrhundert waren die christlichen Gemeinden in der Frage, wie man sich Gott und sein Heilswerk vorzustellen habe, tief gespalten. Es gab gnostische Strömungen, die bestritten, dass die Welt von Gott geschaffen sei. Stattdessen führten sie das Elend in der Welt darauf zurück, dass ein böser Schöpfergott den Kosmos von vornherein als einen Ort der Schlechtigkeit gemacht habe. Der heterodoxe Laientheologe Martion argumentierte um die Mitte des 2. Jahrhunderts ganz ähnlich. Er meinte, der Schöpfergott sei der Gott des Alten Testaments, ein gerechter, dabei aber unbarmherziger Gott, dem der Gott der Liebe in Jesus Christus und dem Neuen Testament entgegengetreten sei. Doch nicht nur in der Frage des Gottesbildes herrschte große Uneinigkeit. Auch im Hinblick auf die Frage, wer Jesus Christus sei, waren heftige Debatten entstanden. Für bestimmte christliche Gruppen war die Vorstellung anstößig, dass der Sohn Gottes auf Erden gestorben sei. Sie unterschieden daher zwischen einem himmlischen Christus und einem irdischen Jesus und behaupteten, der himmlische Christus habe sich nur zum Schein auf den Menschen Jesus gewissermaßen niedergelassen. Am Kreuz sei aber nur der Mensch Jesus gestorben. Man nennt diese sehr verschiedenen Gruppen mit einem Sammelbegriff Doketen, nämlich von griechisch Dokese nur zum Schein. Demgegenüber hielten die Glaubensregeln fest, der Gott Jesu Christi ist der allmächtige Schöpfergott, der Welt und Menschen geschaffen hat. Christus ist nicht zum Schein Mensch geworden, sondern wurde tatsächlich von der Jungfrau Maria geboren, litt im Fleisch und stand am dritten Tage von den Toten auf. Ab dem Ende des 2. Jahrhunderts gibt es auch die ersten Hinweise auf die bereits erwähnten Tauffragen. In Nordafrika mussten die Katechumenen bei der Erwachsenentaufe bestimmte Fragen über ihren Glauben bejahen, die nicht nur den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist, sondern auch die Kirche erwähnten. Auch in Rom war es in der Mitte des 3. Jahrhunderts bereits Brauch, die Katechumenen vor ihrer Taufe nach ihrem Glauben zu befragen. Wahrscheinlich waren die römischen Tauffragen bereits dreiteilig und hatten eine trinitarische Struktur. Der Gebrauch von Tauffragen ist zur gleichen Zeit auch für Palästina, Kappadokien und Alexandrien bezeugt. Offenbar gibt es einen engen Zusammenhang zwischen der Einführung der Tauffragen und der Taufe auf den dreifachen Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die ältesten Tauffragen könnten auf eine revidierte Fassung der trinitarischen Taufformen zurückgehen, wie sie uns aus Matthäus 28, 19 oder in der alten Kirchenordnung der Didache Kapitel 7 vertraut ist. Die Formel wurde zu einer Frage umgestaltet, um den bindenden Charakter des Taufaktes und seine theologische Bedeutung hervorzuheben. Sein weites Feld kann ich noch ausführlicher erläutern, will ich Sie aber jetzt nicht langweilen. Die ersten festen Bekenntnisformeln, die grundlegende Lehren des christlichen Glaubens in Aussageform zusammenfassen, finden sich, wie gesagt, zuerst im 4. Jahrhundert. Am Übergang von der Spätantike zum Mittelalter haben sich dann die Bekenntnisse herausgebildet, die für die christlichen Kirchen in besonderer Weise normativ geworden sind. Im Bereich der lateinischen Kirche und ihrer Tochterkirchen, also auch des Protestantismus, sind das vor allem drei Bekenntnisse. Das apostolische Glaubensbekenntnis, das sogenannte nicänische Bekenntnis und das Bekenntnis des Athanasius, das Athanasianum, nach seinem ersten Wort auch Symbolum Quicumque genannt. Auf diese drei Texte möchte ich nun etwas genauer eingehen. Sie haben das auch auf Ihrem Handout. Zunächst das römische und das apostolische Glaubensbekenntnis. Das wird in der Forschung immer als R für römisch und T, nicht für apostolisch, sondern verrückterweise für Textus Receptus, also für den bekannten Text des Glaubensbekenntnisses, abgekürzt. Es wurde bereits gesagt, dass das Apostolikum in seiner heutigen Form in das 7. Jahrhundert zurückgeht. Es hatte jedoch nach allgemeiner Auffassung einen Vorläufer, das altrömische Bekenntnis R, das zuerst in die Mitte des 4. Jahrhunderts bezeugt ist. Im Folgenden stelle ich den Text des römischen und den des apostolischen Glaubensbekenntnisses der Übersicht halber nebeneinander. Und zwar hier in der Darstellung und auch auf Ihrem Blatt. Und Sie sehen, dass das apostolische Glaubensbekenntnis ganz ähnlich ist, aber an einigen Stellen weitergehenden Text hat, der sich in dem kürzeren römischen Glaubensbekenntnis noch nicht findet. Während man bis vor kurzem annahm, dass die Ursprünge von R an den Anfang des 3. Jahrhunderts zurückreichen, das hatte ich erwähnt, gehen heute manche Forscher davon aus, dass R aus einem Text entstanden ist, den der Bischof Markel von Ankara im Jahr 340 oder 341 einer Synode in Rom vorlegte und der auch tatsächlich von dieser Synode gebilligt wurde. Doch auch diese Hypothese ist nicht unumstritten und ich tendiere heute dazu, der älteren Annahme wieder Recht zu geben, wobei ich also mir auch selber ganz unsicher bin, was man dann in der Formel genau im Einzelnen verstehen kann, das lasse ich jetzt mal offen. Aber es scheint doch deutlicher zu werden, dass es irgendwelche Vorformen im 3. Jahrhundert gegeben haben muss. Aber das ist alles letztlich auch nicht beweisbar. Wie dem auch sei, seit dem 4. Jahrhundert waren das Apostolikum bzw. seine Vorformen Teil eines liturgischen Rituals vor der Erwachsenentaufe, die man Traditio und Reditio Symboli, also Übergabe des Bekenntnisses und Rückgabe des Bekenntnisses, nannte. Der Bischof gab den Katechumenen offiziell den Wortlaut des Glaubensbekenntnisses bekannt und belehrte sie in Predigten über seinen Inhalt. Zu einem späteren Zeitpunkt in den Vorbereitungen auf die Taufe mussten die Katechumenen wiederum das Bekenntnis feierlich rezitieren. Und es gehörte zu dem Grund, weil Sie das vorhin erwähnt haben, es gehörte zum Grundwissen eines jeden Christen, das Glaubensbekenntnis und das Vaterunser auswendig zu können. Ave Maria noch nicht, das kommt erst später. Aber Glaubensbekenntnis und Vaterunser, es gibt eine berühmte Stelle bei Karl dem Großen, der in einem Gottesdienst, wo er einer Tauffeier beigewohnt hat, festgestellt hat, dass die Paten und die Eltern des Säuglings, das war dann eine Kindertaufe, weder das Vaterunser noch das Glaubensbekenntnis auswendig konnten. Das hat ihn so entrüstet, dass er die Taufe angehalten hat und gesagt hat, die dürfen nicht getauft werden, wenn die das nicht auswendig können. Und hat also seinen Bischöfen eingebläut, das sei das Minimum, was ein Christ können müssen. Das Apostolikum ist ein klassisches Lehrbekenntnis, das im Abendland, in der Katechese, im Taufunterricht Verwendung fand. Das ist wahrscheinlich auch der Grund für seine einfache Struktur. Es ist in drei Artikel untergliedert. Zunächst wird der Glaube an Gott, den Vater, der Himmel und Erde geschaffen hat, zum Ausdruck gebracht. Sodann wird Jesus Christus, der Sohn Gottes, erwähnt. Wichtige Daten seines irdischen Lebens werden aufgezählt. Jungfrauengeburt, Kreuzigung, Höllenfahrt, Auferstehung, Himmelfahrt. Die moderne Forschung hat, wir können nachher in der Diskussion gerne auf die einzelnen Teile noch eingehen, das werde ich jetzt nicht im einzelnen Fall. Die moderne Forschung hat sich immer über die Erwähnung des Pontius Pilatus in diesem Text gewundert. Wahrscheinlich wurde er deshalb eingefügt, um den genauen geschichtlichen Zeitpunkt der Jesusgeschichte zu markieren. Aber auch das ist schwierig, weil man normalerweise in der Antike Zeitangaben durch Kaiser, Regierungen angab und nicht durch Statthalter. Aber wahrscheinlich ist das doch der Grund. Also man wollte ganz sicher sein, es geht hier tatsächlich um eine historische Inkarnation, Menschwerdung Gottes. Ferner wird gesagt, dass Christus am Ende der Tage zurückkehren wird, um über die Menschheit zu Gericht zu sitzen, und zwar die Lebenden wie die Toten. Der Glaube an den Heiligen Geist ist Thema des dritten Artikels. Er ist verbunden mit einer Reihe von Aussagen über die Kirche, die Sündenvergebung und das Weltende. Das hat in der Geschichte häufiger Verwirrung gestiftet, schon in der Antike, da unklar ist, ob wir an die Kirche und die folgenden Aussagen glauben sollen oder ob diese Textglieder Erläuterungen der Tätigkeit des Heiligen Geistes sind. Und wenn Sie sich das auch schon gefragt haben, kann ich Sie trösten. Also auch in der Antike wird das unterschiedlich beantwortet. Ja, die einen Bischöfe sagen so, die anderen sagen so. In den evangelischen Fassungen des Bekenntnisses gibt es hier eine kleine Textänderung. Martin Luther war der Auffassung, man solle Sanctam Ecclesiam Catholicam, also die heilige katholische Kirche, mit die heilige christliche Kirche übersetzen. Da im Laufe der Zeit die Bedeutung von katholisch, das ja ursprünglich einfach allgemein, universal bedeutet, in konfessionellem Sinne auf die römische Kirche verengt worden war. Das Apostolikum ist vor allem im 19. und frühen 20. Jahrhundert Gegenstand von heftigen dogmatischen Auseinandersetzungen gewesen. Und zwar nicht nur in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum, auch in Großbritannien, in der anglikanischen Kirche und auch in der französischen katholischen Kirche. Seine Schönheit liegt in seiner Einfachheit. In den Kirchen des Abendlandes ist das Apostolikum das bekannteste der altkirchlichen Bekenntnisse. In den orthodoxen Kirchen, aber auch das muss man wissen, gilt es als ein westliches Bekenntnis und spielt dort keine größere Rolle. Dort ist wichtiger ein anderes Bekenntnis, nämlich das Bekenntnis von Nicäa und Konstantinopel, abgekürzt N und C. Das ist das wichtigste Glaubensbekenntnis, das lange Zeit im Zentrum der Diskussionen stehen sollte, also der dogmatischen Diskussionen. Ein Symbol, welches das erste ökumenische Konzil im Jahr 325 in Nicäa, das heutige Isnik in der Türkei, verabschiedete. Der Kaiser Konstantin der Große hatte dieses Konzil einberufen, um mehrere strittige Angelegenheiten zu klären. Sie betrafen vor allem die Frage, wie die Beziehung zwischen Gott Vater und seinem Sohn Jesus Christus am angemessensten zu beschreiben wäre. Einige Zeit vor dem Konzil war die Debatte hierum durch den alexandrinischen Presbyter Arius ausgelöst worden. Dieser behauptete, der Sohn sei nicht gleich ewig wie der Vater und stamme nicht von diesem ab, sondern sei wie die übrige Schöpfung aus nichts geschaffen. Das Konzil verurteilte die Ansichten des Arius und verabschiedete ein Glaubensbekenntnis, dessen genaue Herkunft ungewiss ist. Wir glauben an einen Gott, den Vater, den Allmächtigen, Schöpfer alles des, das sichtbar und unsichtbar ist, und an einen Herrn Jesus Christus, Gottes Sohn, der als Einziggeborener oder, wie man Elternfassung sagt, als Eingeborener, aber das führt zu allerlei Verwirrung, also Einziggeborener aus dem Vater gezeugt ward, das heißt aus dem Wesen des Vaters, Gott von Gott, Licht von Licht, wahrer Gott von wahrem Gott, gezeugt und geschaffen, eines oder gleichen Wesens mit dem Vater, griechisch Homoousios, durch den alle Dinge ins Sein traten, sowohl was im Himmel wie was auf Erden ist, der um uns Menschen und um unseres Heiles willen herabgestiegen und Fleisch geworden ist, der Mensch wurde, litt und am dritten Tage auferstand, aufgefahren ist gen Himmel und kommen wird, um Lebende und Tote zu richten, und an den Heiligen Geist. Die aber sagen, es gab eine Zeit, da er nicht war, und ehe er geboren ward, war er nicht, und aus Nichtseienden ist er geworden, also alles arianische Aussagen, oder die behaupten, er sei aus einer anderen Hypostase oder Wesenheit als der des Vaters oder der Sohn Gottes sei geschaffen oder wandelbar oder veränderlich, die verdammt die katholische und apostolische Kirche. Der Schwerpunkt dieses Bekenntnisses von Nicäa 325 liegt auf den ersten beiden Artikeln, die den göttlichen Status des Sohnes betonen, in dem festgestellt wird, der Sohn sei eines oder gleichen Wesens mit dem Vater, Homoousios. Angeblich soll Kaiser Konstantin selbst diesen griechischen Begriff vorgeschlagen haben, von dem zu dieser Zeit noch keiner so genau wusste, was er eigentlich bedeutete. Vor allem war unklar, ob Homoousios die Gleichheit oder die Identität des Wesens von Vater und Sohn bedeutete und was genau damit gemeint sein könnte. Also ich sage das immer bei Studierenden in der Vorlesung, Herr Kubasiak und ich, wir sind beides Menschen, aber wir sind nicht miteinander identisch. Also wir sind irgendwie, sind wir identisch, weil wir beides Menschen sind und insofern die Usie des Menschseins, das Wesen des Menschseins teilen, aber wir sind ja offensichtlich zwei unterschiedliche Individuen. Ja, also diese Frage, was jetzt nun genau gemeint ist, blieb 325 noch offen. Da er zudem in der Heiligen Schrift dieser Begriff nicht zu finden war, erhob sich sofort heftiger Widerstand gegen seine Einfügung in, das Text, in den Text des Bekenntnisses. Das Nizänum wurde daher keineswegs sofort von der Kirche akzeptiert. Vielmehr gab es fast das ganze vierte Jahrhundert hindurch schwere Auseinandersetzungen zwischen den führenden Theologen der Zeit um die Trinitätslehre. Und es gibt einige pagane Historiker, die sich dann amüsiert haben darüber, dass die Bischöfe ständig die kaiserliche Posten in Anspruch nehmen und von einem Konzil zum anderen fahren und immer neue Glaubensbekenntnisse entwerfen, um diese Fragen zu lösen. Diese Kontroverse wurde schließlich im Jahre 381 auf dem zweiten ökumenischen Konzil in Konstantinopel beigelegt. Dieses Konzil verabschiedete ein weiteres Bekenntnis, das mit dem Nizänum zwar große Ähnlichkeit hatte, aber mit diesem nicht identisch war. Man nimmt heute meist an, dass es aus einer Revision des Nizänum hervorgegangen ist. Es ist dieser Text, den die kirchliche Tradition als nizänisches Glaubensbekenntnis bezeichnet hat, da man darin den Geist von Nizäa aufgehoben sah. Das war eigentlich falsch, historisch gesehen. Und deswegen spricht die Forschung mit dem ebenso korrekten wie umständlichen Begriff vom Nizäno-Konstantinopolitanischen Glaubensbekenntnis. Ich sage mal meinen Studierenden, das müssen sie unfallfrei im Examen aussprechen können. Nizäno-Konstantinopolitanisches Glaubensbekenntnis. Das lautet folgendermaßen, auch das haben Sie auf Ihrem, Also wir glauben an einen Gott, den Vater, den Allmächtigen, Schöpfer Himmels und der Erden, alles das, das sichtbar ist und unsichtbar, und an einen Herrn Jesus Christus, Gottes einzig geborenen Sohn, der aus dem Vater gezeugt war vor aller Zeit, Licht von Licht, wahrer Gott von wahrem Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater, Homoousios, durch den alle Dinge ins Sein traten, der um uns Menschen und um unseres Heiles willen herabgestiegen ist vom Himmel, und Fleisch geworden ist aus dem Heiligen Geist und der Jungfrau Maria, der Mensch wurde unter Pontius Pilatus, gekreuzigt wurde, litt und begraben wurde, am dritten Tage auferstand nach den Schriften, aufgefahren ist in den Himmel, sitzt zur Rechten des Vaters und wiederkommen wird in Herrlichkeit, um Lebende und Tote zu richten. Das Reich wird sein ohne Ende. Und jetzt kommt die eigentliche Ergänzung, also im Zweiten gibt es zwar auch Ergänzungen, da kann man noch drauf eingehen, aber wichtig ist der dritte Artikel. Und an den Heiligen Geist, der da Herr ist und lebendig macht, der vom Vater ausgeht, der mit dem Vater und dem Sohn zugleich angebetet und gepriesen wird, der durch die Propheten geredet hat, an eine heilige katholische und apostolische Kirche. Wir bekennen eine Taufe zur Vergebung der Sünden. Wir warten auf die Auferstehung der Toten und das Leben der zukünftigen Welt. Im Unterschied zum Apostolikum trägt dieser Text viel deutlicher die Spuren der theologischen Auseinandersetzungen der Zeit. Die Beziehung zwischen Gott Vater und Sohn wird ausführlicher beschrieben. Christus wird erneut als Homoousios mit dem Vater bezeichnet, wobei durch intensive theologische Diskussionen nun geklärt war, dass man damit eine Wesensidentität meinte. Im Vergleich mit dem Bekenntnis von 325 enthält das Symbol von Konstantinopel einen stark erweiterten dritten Artikel. Das hat seine Ursache darin, dass seit etwa 360 bedeutende Theologen wie Athanasius von Alexandrien und Basilius von Caesarea intensiver über die göttliche Herkunft des Heiligen Geistes nachdachten und behaupteten, man müsse den Geist gewissermaßen auf derselben Ebene wie Vater und Sohn sehen. Auf dem Konzil selbst führte diese Erkenntnis zu erheblichen Auseinandersetzungen mit einer Gruppe, die bestritt, dass der Geist im Vollsinne Gott sein könne und die von ihren Gegnern darum abwertend als Geistbekämpfer, Pneumatomachen, diffamiert wurde. Doch vermochte sich diese Gruppe letztlich nicht durchzusetzen. Gleichwohl ist auffällig, dass der endgültige Text des Symbols im dritten Artikel die Wesenseinheit von Geist, Vater und Sohn nicht aussagt. Wir wissen nicht genau, warum das Adjektiv Homoousios hier nicht ebenfalls erscheint, obwohl es Athanasius und Basilius ganz eindeutig auch im Hinblick auf den Geist vertreten haben. Bisweilen wird gesagt, dass es deshalb weggelassen wurde, um noch einen Kompromiss mit den Geistbekämpfern zu erreichen. In einer dogmatischen Festlegung der Synode wurde diese Lehre jedoch ganz unmissverständlich zum Ausdruck gebracht. Darüber hinaus wird der Heilige Geist als Lebensspender bezeichnet, der vom Vater und dem Sohn ausgeht. Im Alten Testament sprach er durch die Propheten. Im Mittelalter führte die Formulierung, der Geist gehe vom Vater und dem Sohn, Filioque, aus, die sich nur in den lateinischen Fassungen des Bekenntnisses findet, zu einer langdauernden und komplizierten Auseinandersetzung zwischen den abendländischen und den byzantinischen Theologen, die zu dem endgültigen Auseinanderbrechen zwischen den lateinischen und den orthodoxen Kirchen beitrug. Also Sie sehen hier in dieser Fassung, die ich jetzt hier habe, der vom Vater ausgeht, ja, das ist die griechische Fassung. Und in den lateinischen Übersetzungen haben sie ab einem bestimmten Zeitpunkt die Ergänzung, der vom Vater und dem Sohn ausgeht. Warum das so ist, kann ich Ihnen auch noch ausführlich erklären, aber darauf kann ich jetzt nicht näher eingehen. Es war ein großer Differenzpunkt zwischen lateinischer Kirche und griechischer Kirche und wurde eigentlich erst im 20. Jahrhundert weitestgehend beigelegt, auch wenn sich Lutheraner da manchmal noch ziemlich schwer tun. Wie im Apostolikum folgen hierauf die Erwähnung der Kirche und die Sündenvergebung, nun verbunden mit der Taufe und der Erwartung einer Auferstehung von den Toten und des ewigen Lebens. Anders als im Apostolikum betont C. ausdrücklich den Glauben an die Kirche, sodass man fragen könnte, ob wir es hier nicht mit 4 statt mit 3 Artikeln zu tun haben. Hingegen wird die Taufe zur Sündenvergebung nur bekannt, die Totenauferstehung erwartet. Der dritte Artikel hat daher eine etwas unebene Struktur, also wenn man überhaupt von einem Artikel sprechen will. Dieses Bekenntnis von Konstantinopel ist heute das am weitesten verbreitete Glaubensbekenntnis der Christenheit, das die Gläubigen in der ganzen Welt verbindet. Drittens, das Athanasianum oder das Symbolum Quicumque. Ganz merkwürdig verhält es sich schließlich mit diesem dritten der drei altkirchlichen Bekenntnisse. Es handelt sich nämlich um kein Bekenntnis in dem oben definierten Sinn, sondern um einen kleinen dogmatischen Traktat. Doch nicht nur das, es stammt auch nicht von dem berühmten Vorkämpfer der Orthodoxie des 4. Jahrhunderts, dem bereits erwähnten Athanasius von Alexandrien, sondern von einem unbekannten Verfasser aus der zweiten Hälfte des 6. Jahrhunderts, der es auch nicht auf Griechisch schrieb, sondern ursprünglich wohl im südlichen Gallien oder im Westgotenreich auf Lateinisch aufsetzt. Der erste Teil ist der Trinität gewidmet, der zweite der Lehre von Christus. wobei der unbekannte Verfasser sorgfältig die Werke Augustins gelesen hatte. Es ist offensichtlich, dass der Text mögliche Kritik an der Trinitätslehre abwehren möchte. Das gilt vor allem für Kritik von Seiten der Arianer und der Homöer, für die der Sohn und der Heilige Geist Gott Vater eindeutig unterzuordnen und auch nicht im Vollsinne als göttlich anzusprechen waren. Die Arianer hatte ich bereits erwähnt, die etwas jüngeren Homöer waren der Auffassung, Vater und Sohn seien einander lediglich ähnlich, griechisch homoios, aber nicht wesentlich miteinander identisch. Die Westgoten waren bis an das Ende des 6. Jahrhunderts homöischen Bekenntnisses. Erst im Jahre 589 trat ihr König Rekared feierlich zum katholischen Christentum über. In dieser Situation des Konfessionswechsels ist vielleicht das Athanasianum geschrieben worden, um nun den alten homöischen Glauben durch eine orthodoxe, richtige Interpretation der Trinitätslehre, die den Priestern an die Hand gegeben wurde, endgültig zu überwinden. Im Mittelalter diente das Athanasianum dann vor allem dazu, die Lehrstellen, die das Apostolikum in Bezug auf die Trinität und die Christologie gelassen hatte, unter Rückgriff auf augustinische Theologie gewissermaßen aufzufüllen. Es wurde in das offizielle sonntägliche Morgengebet der Kirche eingefügt und am Dreifaltigkeitsfest liturgisch rezitiert. Später ging es neben dem Apostolikum und dem Niceo Konstantinopolitanum auch in die lutherischen Bekenntnisschriften ein, hat aber im evangelischen Gottesdienst, wie auch heute im katholischen Gottesdienst, wie im kirchlichen Leben allenfalls ein Randdasein gespielt. Ein einigermaßen skurriles Beispiel für die Verbindung von Glaubensbekenntnis und Lutherkult stammt aus dem Jahr 1817, dem Jahr des 300-jährigen Reformationsjubiläums, also vor etwas mehr als 100 Jahren. Der Verleger und Stecher Theodor Götz hat in diesem Kupferstich Luther dargestellt, wie er in das Glaubensbekenntnis des Athanasius gekleidet ist und gerahmt wird vom apostolischen und nizänischen Glaubensbekenntnis. Also so haben Lutheraner noch ihr Bekenntnis gekommen, angeblich. Und jetzt dritter und letzter Teil, warum sprechen Christen das Glaubensbekenntnis? Viele Christen heute empfinden das Glaubensbekenntnis und die darin enthaltene Trinitätslehre für ihren Glauben als eine Last. Viele empfinden es als schwierig, einen Gott zu denken, der gleichzeitig eins und drei sein soll. Viele finden die christologischen Aussagen über die Jungfrauengeburt zum Beispiel als schlechterdings unverständlich. Schließlich hat man schon seit dem 19. Jahrhundert oft kritisiert, das Glaubensbekenntnis sei unvollständig, weil es die Vielfalt von Jesu Lehre und Wirken verkürze. Diese Kritikpunkte sind schwerwiegend und können nicht in wenigen Worten aus der Welt geschafft werden. Daher hier zum Schluss nur einige thesenartige Anregungen, die Sie auch in abgekürzter Form auf Ihrem Blatt finden. Erstens, die Trinitätslehre ist ein Versuch, in intellektuell verantwortbarer Weise über die heilsbringende Kraft Jesu Christi Rechenschaft abzulegen. Die ganzen trinitarischen Streitigkeiten des 4. und 5. Jahrhunderts, theologische Streitigkeiten des 4. und 5. Jahrhunderts, drehen sich um die Frage, wer ist Jesus Christus? Das ist die Grundfrage. Jesus Christus ist der Heiland. Doch auf welche Weise kann er die Menschen von ihren Schwächen und Fehlern erlösen? Welche Autorität hat er dazu? Oder umgekehrt gefragt, wenn Gott diese Welt geschaffen hat und sie ihm am Herzen liegt, wie drückt sich diese Fürsorge praktisch aus? Die Trinitätslehre versucht zu sagen, Jesus Christus kann die Menschen erlösen, weil in ihm etwas ist, das ihn so eng mit Gott verbindet, dass man ihn selbst Gott nennen darf. Umgekehrt, Gott steht den Menschen bei in dieser Welt, die er selbst erschaffen hat. Dieser Beistand heißt der Heilige Geist. Zweitens, Die Trinitätslehre, wie sie in den Glaubensbekenntnissen zum Ausdruck gebracht wird, ist ein Versuch, den christlichen Glauben an Gott, den Schöpfer, den Erlöser und den Erhalter sinnvoll zu strukturieren. Sie ist ein historisch wie ökumenisch bewährtes Denkmodell. Und das sollte man nicht geringschätzen. Aber sie ist eben auch nur das. Nach evangelischer Auffassung, Katholizismus ist das etwas komplizierter, aber nach evangelischer Auffassung kommt ihr keine Offenbarungsqualität zu. Man kann das Gemeinde auch in anderen Worten sagen und man kann versuchen, sich Alternativmodelle auszudenken. Ich komme da gleich nochmal drauf zurück. Drittens, die Bekenntnisse sind knappe Summarien des christlichen Glaubens. Abkürzungen sind besonders anfällig für Missverständnisse, wenn man nicht mehr weiß, wofür sie eigentlich stehen. Also das sind ja hochverdichtete Sätze, ja, und was wird damit gesagt eigentlich? Das gilt, abgesehen von der Trinitätslehre, etwa für die Jungfrauengeburt. Allerdings wird von Kritikern oft übersehen, dass die Pointe der Lehre von der Jungfrauengeburt nicht auf einem modernen, naturalistischen Verständnis von Geburt aufruht. Zwar haben sich die meisten Gläubigen in der Antike vorgestellt, dass Jesus tatsächlich von einer Jungfrau geboren wurde. Dahinter stand aber das Bedürfnis der Bedeutung dieses in jeder Hinsicht ungewöhnlichen Menschen, Jesus von Nazareth, gerecht zu werden. Man dachte, ein solcher Mensch, der über eine Macht und Autorität verfügt, wie sie sonst nur Gott eigen ist, kann nicht einfach das Ergebnis einer normalen menschlichen Erzeugung sein. Vielmehr muss Gott bei seiner Entstehung in irgendeiner Form interveniert haben. Wir Heutigen müssen die Lehre von der Jungfrauengeburt nicht in einem modernen, naturalistischen Sinn für wahr halten. Es reicht zu wissen, dass sie ein weiterer Versuch ist, die besondere Vollmacht Jesu, Sünden zu vergeben und das Reich Gottes zu verheißen, zum Ausdruck zu bringen. Ähnliches ließe sich sagen für die Höllenfahrt, das ist auch ein kompliziertes Thema, die Auferstehung und die Himmelfahrt Jesu. Viertens, Glaubensbekenntnisse sind nach evangelischem Verständnis nicht sakrosankt. Das hatte ich schon gesagt, sie können immer neu formuliert werden. Aber ich plädiere dafür, die alten Formeln neben diesen neuen Texten beizubehalten, da sie wichtige theologische Einsichten in sehr prägnanter Form zusammenfassen und uns mit den Christen auf der ganzen Welt verbinden. Ganz ähnlich drückt sich übrigens auch die katholische Kirche in ihrem Katechismus von 1997 aus. Da heißt es, wir glauben nicht an Formeln, sondern an die Wirklichkeiten, die diese ausdrücken, und die der Glaube uns zu berühren erlaubt. Dann wird Thomas von Aquin zitiert, der Akt des Glaubenden hat seinen Zielpunkt nicht bei der Aussage, sondern bei der ausgesagten Wirklichkeit. Doch wir nähern uns diesen Wirklichkeiten mit Hilfe der Glaubensformen. Diese ermöglichen, den Glauben auszudrücken und weiterzugeben, ihn in Gemeinschaft zu feiern, ihn uns anzueignen und immer mehr aus ihm zu leben. Wenn gemeint ist, mit Hilfe der Glaubensformen, tatsächlich mit Hilfe, und dass das nur Krücken sind, ja, dann bin ich gerne bereit, auch als Protestant dem zuzustimmen. Ich bin nicht so ganz sicher, was der Text da als impliziert. Bin ich aber auch nicht qualifiziert, mich dazu zu äußern. Fünftens. Im Glaubensbekenntnis geht es darum, dass ein bestimmtes Verständnis des Verhältnisses von Gott und Welt Gegenstand des Glaubens ist, und zwar tatsächlich im Sinne eines Glaubensinhalts. Es geht aber um noch mehr. In dem Bekenntnis Ich oder Wir glauben wird ein Gottesverhältnis summarisch zusammengefasst, welches ein besonderes Vertrauen zum Ausdruck bringt. Christlicher Glauben ist somit ebenso Glaubensvollzug. Mit anderen Worten ist der Glaube nicht nur ein Fürwahrhalten von propositionalen Sätzen über das Wesen Gottes, also Gott ist irgendwas, dies und das. Er ist das allerdings auch, insofern nach christlicher Auffassung über den einen Gott nicht anders als unter Berücksichtigung seiner in jeder Hinsicht einmaligen trinitarischen Gestalt gesprochen werden kann, wie sie die Bekenntnisse resümieren. Der christliche Glaube wäre aber ohne ein Gegenüber, auf welches sich der Glaube bezieht, defizitär. Dieses Gegenüber ist der dreifaltige Gott. Die Bekenntnisse entfalten das trinitarische Wesen Gottes sowohl im Hinblick auf Gottes gewissermaßen interne Struktur als auch im Hinblick auf Gottes Verhältnis zu seiner Schöpfung. Beides kann nicht voneinander getrennt werden. Gottes Verhältnis zu seiner Schöpfung wiederum drückt sich letztlich als liebende Zuwendung zu seinen Geschöpfen und unter diesen in besonderer Weise zum Menschen aus. Diese Zuwendung hat nach christlicher Sicht ihren definitiven Ausdruck in dem Leben und der Lehre Jesu Christi erhalten. Und mir ist das wichtig, dass das ein Gegenüber ist. Der Mensch kann darauf in dreifacher Weise reagieren. Er kann sich dieser Zuwendung verweigern, er kann sie ignorieren oder er kann sie dankbar annehmen. Für Christen gilt Letzteres. Das Credo, also das Ich glaube oder das Credimus, wir glauben, bringt diese dankbare Annahme in besonderer Weise zum Ausdruck, indem der Gläubige sich im Credo selbst allein oder im Credimus in der Gemeinschaft der Gleichgesinnten zu Gottes Zuwendung ausdrücklich in Beziehung setzt. Das hat man teilweise in der Antike so beschrieben, dass das wie ein Vertragsverhältnis ist, in das man eingeht. Ja? Also dass man den alten Vertrag mit dem Teufel löst und den neuen Vertrag mit Christus oder Gott eingeht. Das ist teilweise in den Taufliturgien, in den römisch-katholischen Taufliturgien bis zur letzten Revision noch enthalten gewesen. Sechstens, das Glaubensbekenntnis ist eine Summe von Glaubenswissen. Diese Summe ist aber unvollständig. Vieles fehlt. Vor allem gilt dies für die Lehre Jesu, die die Grundlage der Ausbildung einer christlichen Ethik wurde. Christlicher Glaube kann aber vom christlichen Handeln nicht einfach abgekoppelt werden. Das ist einer der Gründe, warum das Glaubensbekenntnis heute in den westlichen Kirchen eine so schlechte Akzeptanz hat, dass es in vielen Gottesdiensten gar nicht mehr gesprochen wird, also bei den Protestanten jedenfalls. Ich möchte daher vorschlagen, dass liturgische Kommissionen und Konferenzen, jetzt kommt der evangelische Teil, einmal intensiver darüber nachdenken, ob es nicht sinnvoll wäre, das Glaubensbekenntnis zwar nicht zu ändern, aber zu ergänzen. Ich schlage dafür das Doppelgebot der Liebe vor. Markus 12, 29 bis 31 parallel. Und könnte mir etwa folgende Formulierung im Anschluss an den dritten Artikel denken. Ich möchte in der Gnade Gottes ein christliches Leben gemäß dem Wort des Evangeliums führen. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und mit all deiner Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Und tatsächlich ist also ganz ähnlich hier, sehen Sie in der Predigerkirche in Zürich, sehen Sie über dem Altar Matthäus 22 in einer ähnlichen Formulierung dort angebracht. Ich habe auch nach Spuren, architektonischen Spuren des Glaubensbekenntnisses in Wien gesucht, bin auf die Schnelle nicht fündig geworden. Ich habe nur eine Sache gefunden. Es gibt ein. Vielen Dank.